Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich würde direkt einmal mit dem Vers einsteigen. Ihr könnt ihr mit mir gemeinsam aufschlagen in 1. Korinther 10, Vers 13. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Wenn wir uns den Vers nun einmal genauer anschauen, so lässt er sich in drei Punkte einteilen. Wir haben einmal das Problem der Versuchung, was uns betrifft. Wir haben Gott, der helfen will und es tut. Und wir haben das Ergebnis, was uns erwartet. Schauen wir einmal darauf, wie der Text formuliert ist, so erkennen wir, dass er im Futur geschrieben ist. Er sagt also, dass wenn wir uns für Gott entscheiden und wenn uns Versuchung trifft, so werden wir sie ertragen und erdulden können. Andersrum ist es jedoch, dass sobald wir mit unserem Blick vom Kreuz, von unserem Herrn Jesus Christus abweichen, somit den Weg der Nachfolge verlassen. Johannes 14, Vers 6 bezeugt das. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Wenn Jesus Christus also der Weg zum Vater und das Leben selbst ist, so ist jeder andere Weg einer, der in den Tod führt. Andere Optionen gibt es nicht, so sagt es die Bibel. Wenn wir nun also versucht werden und uns auf diese Versuchung konzentrieren, ihr immer mehr Aufmerksamkeit und Beachtung schenken, so ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir uns versündigen. Und da spreche ich aus meiner Erfahrung, diese Zeit dauert meistens nicht sehr lange. Was ich auch aus meiner Erfahrung berichten kann, ist, dass sobald sich diese Versuchung bemerkbar macht, man radikal und hart dagegen angehen muss. An einem praktischen Beispiel bedeutet das, wenn ich gerade am Autofahren bin und mir auf einmal jemand die Vorfahrt nimmt, sodass ich richtig in die Eisen gehen muss, so ist es dann doch schon verlockend, sich lautstark über diesen aufzuregen. Die Lösung dazu wäre jedoch, ich schlucke meinen Zorn runter und ich wende meinen Blick auf das Kreuz. Anders gesagt, der andere Fahrer ist mir schuldig geworden, aber ich vergebe ihm. So werden wir aufgefordert vorzugehen, wenn jemand an uns Unrecht getan hat. Wieso? Damit auch uns vergeben wird, wenn wir an Gott Unrecht getan haben. Das kann man auch in Matthäus 6, Vers 12 nachlesen, im klassischen Vater Unser, was jeder sicherlich auswendig kennt. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Das bedeutet, ehe ich den allmächtigen Gott um Verzeihung bitte, habe ich allen anderen, die mir Unrecht getan haben, schon vorher vergeben. Das ist häufig leichter gesagt als getan. Auch da spreche ich aus Erfahrung. Was ist denn aber nun, wenn der Autofahrer, der jetzt natürlich vor einem ist, in einer 70er-Zone mit 50 fährt und wir ihm hinterher schleifen, aber keine Überholmöglichkeit haben? Das nagt an einem. Aber auch da ist die Lösung: beten. Gib den Zorn, den du hast, Jesus ab. Ich mache es gerne, während der Autofahrt anstelle Musik oder einer Predigt zu hören, einfach mal die Zeit zu nutzen und zu beten. Da bin ich nicht selber drauf gekommen, das habe ich auch von einem anderen aufgegriffen. Aber ja, sobald man aussteigt, ist man doch sehr schnell mit anderen Dingen beschäftigt. Aber solange man fährt, kann man die Zeit ja sinnvoll nutzen. Man ist ja an Ort und Stelle gebunden. Ja, Autofahren können sicherlich alle, da schweift der Fokus in den Gedanken auch mal ab. Da kann man sich auch mit Gott unterhalten. Das heißt, wenn du nun so einen Schleicher vor dir hast, kannst du auch gleichzeitig beten und dafür danken, dass du jetzt mehr Zeit zum Beten bekommen hast. Ich weiß, dass dies sehr konkrete Beispiele sind, aber der Einstiegsvers gibt eine universelle Anleitung, wie wir jegliche Versuchung besiegen können. Erstens, der Herr weiß, dass wir menschlich sind. Zweitens, er kann uns am besten einschätzen und er sorgt dafür, dass wir nicht über unser Können hinaus versucht werden. Das sagt er selber. Und er schafft immer einen Ausweg aus der Versuchung. Das ist Gottes Wort. Und wenn wir einem Ding in diesem Leben vertrauen können, dann ist es ihm und seinem Wort. Ein Problem bleibt allerdings noch. Es ist unser Ego. Wenn wir genau lesen, so steht dort, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausweg schaffen. Dort steht nicht, er wird die Versuchung augenblicklich nehmen und auch nicht, dass er die Versuchung, ohne dass wir etwas tun, einfach verschwindet. Nein, dort steht, es gibt zwei Wege, einen schmalen, anstrengenden, schwierigen, auf den jedoch eine unvorstellbar große Belohnung wartet, und einen leichten, verlockenden Weg, an dessen Ende aber der ewige Tod ist. Genau das ist Nachfolge. Sich jedes Mal von Neuem für Christus zu entscheiden. Den folgenden Vers, Vers 14, den möchte ich aber auch noch dazu ergänzen. Darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Götzen zeichnen sich dadurch aus, dass sie mehr Zeit, Energie und Ressourcen in unserem Leben einnehmen, als das Gott es tut. Wir stellen den Götzen damit über Gott und brechen automatisch das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. 2. Mose 20, Vers 3. Eine weitere, ich nenne es mal Eigenschaft eines Götzen, ist, dass dieser einen ständig in Versuchung setzt. Ich kann nur Beispiele von mir nennen. Auf dem Handy, so ein kleines Ding, ist so ein Programm, das nennt sich YouTube. Es ist schnell mal geöffnet und umso schneller verschwendet man unfassbar viel Zeit auf dem Gerät. Die Lösung, noch bevor man das Handy einschaltet, es weglesen und die Bibel in die Hand nehmen. Hat man sich aber einmal den Entschluss gefasst, vorher die Bibel zu lesen, so findet man 5 andere Dinge, die vermeintlich wichtiger sind als jetzt die Zeit mit Gott. Mit den Götzen ist es so, sie versuchen einen. Sie sind anfänglich schön und machen Spaß und nachher bereut man es, dass man die Zeit verschwendet hat. Interessanterweise habe ich es aber noch nie bereut, ja, trotz des häufig anfänglichen Unmuts, die Bibel zu lesen. Und genau das ist doch, was uns in diesen Situationen hilft. Die Kenntnis der Schrift. Und es gibt sicherlich mehr Beispiele, aber ich nenne jetzt einmal das, ich würde sagen, perfekte Beispiel, was ihr mit mir aufschlagen könnt, einmal in Lukas Kapitel 4. Das ist, wo unser Herr Jesus selber in der Wüste vom Satan verführt wurde. Und das auf perverseste und hinterlistigste Art und Weise. Ich würde es einmal von Vers 1 bis 13 vorlesen. Ihr könnt gerne mitlesen. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage vom Teufel versucht. Und er aß nichts in jenen Tagen. Und zuletzt, als sie zu Ende waren, war er hungrig. Und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern vom jeglichen Wort Gottes. Erste Versuchung. Da führt der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich all diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wir merken wir selber, ist absolut verkehrt. Also Jesus, der Schöpfer, dem sowieso alles gehört, dem will Satan noch irgendwas andrehen, das mit einem ziemlich großen Haken. Aber Jesus geht auch nicht weiter drauf ein. Satan spricht noch weiter, wenn du nun vor mir anbetest, so soll alles dir gehören. Und Jesus antwortete ihm und sprach, weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Nochmal das erste Gebot. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, so stürze dich von hier herab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engel deinetwegen Befehlen geben, dass sie dich behüten. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und nachdem der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Das Interessante hierbei ist, wie Jesus mit der Situation umgeht. Er diskutiert nicht mit dem Widersacher, er lässt ihm keinerlei Freiraum, sondern argumentiert mit der Schrift. Es wiederholt sich dreimal. Satan versucht Jesus. Jesus gibt der Versuchung keinen Platz. Er wendet sich an den Vater und das lebendige Wort Gottes und er wird befreit. Auch Jesus hat sich in jeder Versuchung von Neuem für Gott entschieden und wurde durch das Wort befreit. Wenn wir also das nächste Mal versucht werden, so sollen wir es wie unser Herr und Heiland tun. So wie in 1. Korinther 10, Vers 13 steht, klammer dich an Gott, kenne sein Wort, entscheide dich für ihn, auch wenn es schwerfällt, mit deinem Ego. Und so verspricht der Herr, er wird dich nicht im Stich lassen, sondern befreien.
Ja, vielen Dank, Lukas. Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich habe euch auch einen Vers mitgebracht. Ich war erstmal gar nicht so begeistert von meinem Vers, den ich zugeteilt bekommen habe. Aber er hat sich doch als sehr, sehr lehrreich für mich herausgestellt. Mein Vers steht in 2. Korinther 5, Vers 11. Könnt ihr gerne einmal aufschlagen. Aber der Vollständigkeit halber werde ich den Vers 10, das ist der Vers davor, auch einmal dazu nehmen und die Verse beide gemeinsam betrachten. Lass uns einmal die beiden Verse direkt zu Beginn lesen. 2. Korinther 5, die Verse 10 und 11. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. In dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher, die Menschen zu überzeugen. Gott aber sind wir offenbar. Ich hoffe aber auch, in eurem Gewissen offenbar zu sein. Ja, in dieser Textstelle lesen wir von Gericht, wir lesen von Offenbarung und wir lesen von Furcht. Wir könnten diese Textstelle isoliert von dem Rest dieses Buches bzw. dieses Briefes betrachten, aber da würde wahrscheinlich nichts Gutes bei rumkommen. Deshalb müssen wir einmal schauen, wieso Paulus schrieb, was er hier geschrieben hat. Also mit anderen Worten, den Kontext betrachten. Der zweite Korintherbrief wurde von Paulus verfasst, weil zwischen den Korinthern und Paulus ein sehr angespanntes Verhältnis herrschte. Und er versuchte mit diesem Brief, die Wogen irgendwie zu glätten. Die Korinther warfen ihm so einiges an den Kopf. Unter anderem sprachen sie ihm seine göttliche Berufung zum Apostel ab. Und Paulus muss in diesem Brief so einiges klarstellen. Deshalb wird er auch als Korrekturbrief bezeichnet. Und in diesen zwei Versen schreibt er über das Richteramt Christi und dass alle Menschen, einschließlich er selbst, eines Tages vor Jesus als Richter knien werden. Explizit lesen wir das in Vers 10. Und im Römerbrief präzisiert Paulus weiter, was das bedeutet. Dort schreibt er in Römer Kapitel 14, die Verse 10 bis 12, du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder was verachtest du deinem Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Jeder Mensch. Ob er Christ sei oder nicht, ob er gerettet ist oder nicht, wird am Ende dieser Weltzeit vor Jesu Richterstuhl stehen und ihm Rechenschaft ablegen müssen. Diesem Schicksal ist für niemanden ein Entrinnen. Die Frage ist nur, was wir für eine Rechenschaft ablegen müssen. Paulus schreibt im Korintherbrief, dass wir für das Rechenschaft ablegen müssen, was wir im Leib gewirkt haben, ob Gutes oder Böses. Nur wenn ein gläubiger Mensch, der Buße getan hat und das Blut des Lammes angenommen hat, dann wird Jesus nichts Böses sehen, wenn wir vor ihm stehen. Das ist gut. Das ist für uns überlebensnotwendig. Aber das macht dieses Gericht für uns nicht weniger unangenehm. Wenn wir vor Jesus als unseren Richter stehen, wird er drei Dinge in unserem Leben ganz besonders betrachten. Unsere Liebe zu ihm, unsere Treue zu ihm und das Motiv unseres Glaubens. Einen kleinen Einblick davon, wie dieses Gericht aussehen kann, finden wir zum Beispiel in den 7-Sendschreiben. Dort lobt er die Gemeinden für ihre Werke, aber er warnt sie auch und spricht Missstände schonungslos an. Wir können zum Beispiel die Gemeinde in Ephesus als Beispiel nehmen. Jesus lobt sie, dass sie hart gearbeitet haben, dass sie Schweres erduldet haben und dass sie ja um seines Namens willen gearbeitet haben und dabei nicht müde geworden sind. Das ist ein klares Lob. Aber er mahnt sie auch, weil sie die erste Liebe verlassen haben. Ihre Liebe zu ihm hat nachgelassen. Und wenn unsere Liebe zu ihm in unserem Leben langsam erkaltet, dann wird er das ansprechen, wenn du eines Tages vor ihm stehst. Dann wird er das richten. Du wirst nicht verloren gehen, aber es wird dein Lohn im Himmel schmälern. Und genauso verhält sich das auch, wenn er sich unsere Treue anschaut. In 1. Korinther 4, Vers 1 bis 4 schreibt Paulus, so soll man uns betrachten als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Auch beurteile ich mich nicht selbst, denn ich bin mir nichts bewusst. Aber damit bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Paulus spricht es schonungslos an. Wir sind Haushalter der Gnade Gottes. Und von einem Haushalter wird erwartet, dass er treu ist. Und unser Herr Jesus Christus wird diese Treue beurteilen. Warst du treu in kleinen Dingen? Hast du zu ihm gestanden in Bedrängnis? All das wird er mit dir betrachten. Wie gesagt, es entscheidet nicht, wo du die Ewigkeit verbringst, aber es wird deinen Lohn im Himmel schmälern, wenn er Untreue bei dir findet. Und zu guter Letzt wird er sich dein Motiv ansehen. In 1. Korinther 4, Vers 5 lesen wir, darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringt und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Warum folgst du ihm nach? Wolltest du der Hölle entrinnen? Kein falsches Motiv, aber sicher nicht das, wonach sich Jesus sehnt. Er will eine Beziehung. Er wünscht, dass du ihm die Liebe erwiderst, die er dir tagtäglich schenkt. Das ist das wahre und richtige Motiv. Und auch das wird er richten. Und wiederum sei gesagt, wie du in diesem Gericht abschneidest, entscheidet nicht darüber, wo du die Ewigkeit verbringst. Es entscheidet über das Lob und den Lohn, den du vom Vater empfangen wirst. Ein Leben in der Nachfolge Christi kann auch sehr kümmerlich ausgehen. Eine gute Erklärung dazu finden wir ebenfalls im 1. Korintherbrief. Dort steht in 1. Korinther Kapitel 3, Verse 11 bis 16, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geprüft werden wird oder geoffenbart werden wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Ich glaube, dieses Bild bedarf keine große Erklärung. Aber es gibt Menschen, die haben zwar verstanden und erkannt, dass Jesus für sie sterben musste, und sie glauben das auch, aber sie haben keine Werke vorzuweisen. An diesem Tag, wo sie vor Jesus stehen, sie werden wie durchs Feuer gerettet werden. Sie werden trotzdem einen Gnadenlohn bekommen. Und jetzt stellt Paulus hier noch eine Frage. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Ja, wir sind ein Tempel, ein fleischlicher Tempel. Und das führt uns zu Petrus, der da sagt in 1. Petrus 4, Vers 17, denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Das Gericht fängt im Haus Gottes an. Und wenn wir der Tempel Gottes sind, die Wohnstätte des Heiligen Geistes, dann heißt das, dass er bei seiner Gemeinde damit beginnen wird. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber der Gedanke daran, dass ich eines Tages vor Jesus stehen werde und mich vor ihm für meine Liebe, Treue und meinen Glauben rechtfertigen muss, lässt mich das erschaudern. Da läuft es mir wirklich kalt den Rücken runter. Und wenn wir uns ja bei unserem Vers in 2. Korinther, in Kapitel 5, wenn wir uns den nochmal genauer durchlesen, dann steht da, in dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher, die Menschen zu überzeugen. Das Bewusstsein, dass wenn wir ihn wiedersehen, wir ihn als erstes als unseren Richter wiedersehen werden. Und er ist zu fürchten. Ist dir das bewusst? Paulus ist das hier sehr bewusst. Ist dir bewusst, dass Jesus sich mit dir dein Leben ansehen wird? Er wird nicht auf deine Sünde schauen. Die existiert für ihn nicht. Du darfst rein vor ihm stehen. Welch eine Gnade. Aber er wird sich deine Liebe, deine Treue und dein Glauben zu ihm ansehen und beurteilen. Und dieser Gedanke lässt mich erschaudern. Und jetzt mag jemand sagen, aber Micha, sollte unsere Beziehung zu Jesus nicht von Liebe geprägt sein und nicht von Furcht? Das ist sie. Ich liebe meinen Retter und ich weiß, dass er mich liebt. Aber mein Retter ist auch mein Richter. Und als solcher ist er zu fürchten. Gnade und Furcht schließen sich nicht gegenseitig aus. Jemand, der versucht, das eine vom anderen zu trennen, beraubt Jesus einem seiner Ämter. Sei es sein Amt als Retter oder sein Amt als Richter. Aber die Bibel schreibt, dass er beides ist, Retter und Richter. Bei ihm werden wir gerecht beurteilt. Bei ihm erfahren wir ein gerechtes Urteil. Und das darf uns auch Ruhe geben. Und so kommen wir schließlich zu unserem Gott Aber. Das eigentliche Thema unseres Thementages. Wo in der Bibel steht, Gott Aber, da wird ein klarer Strich gezogen zwischen Gott und den Menschen. Die Menschen sind so und so, Gott aber ist so, er ist anders. Wo dieses Gott aber steht, da hört es auf, menschlich zu sein, da wird es göttlich. Und was bedeutet das in unserem Fall? Ein kleiner Blick in 1. Samuel, Kapitel 16, Vers 7. Dort steht, denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Gott sieht in unser Herz. In ihm sind wir offenbar. So wie Paulus das in 2. Korinther schreibt. Nicht zu den Menschen. Die Korinther warfen Paulus jede Menge falsche Motive vor, zweifelten sein Amt als Apostel an und brachten falsche Anschuldigungen vor ihn. Paulus wehrt diese Anschuldigungen ab und schreibt aber schlussendlich, dass er, so wie auch die Korinther, eines Tages vor Jesus stehen werden. Ihm, also Jesus, ist alles offenbar. Auch Paulus seine Gesinnung. Und er weiß, dass er sich nicht vor den Korinthern rechtfertigen muss, sondern vor Jesus Christus selbst. Und daran versucht er sie zu erinnern. Gott aber ist der offenbar. Wenn auch den Menschen nicht, aber Gott kennt sein Herz. Und doch schreibt er am Ende dieser Verse in Korinther, ich hoffe aber auch, in eurem Gewissen offenbar zu sein. Er weiß, dass sein Herz und seine Intentionen bei Jesus offenbar sind und er hofft, dass es auch bei den Korinthern so ist. Bei den Menschen werden wir kein gerechtes Gericht empfangen. Das hat Paulus hier wahrscheinlich auch gelernt. Bei Gott aber sind wir offenbar und werden ein gerechtes Gericht empfangen. Das mag uns einen kalten Schauder über den Rücken laufen lassen, dass wir eines Tages vor ihm stehen werden und uns rechtfertigen müssen. Aber wir dürfen uns auch daran erinnern, dass wir Gnade in seinen Augen gefunden haben. Und das nicht nur am Ende der Zeit, wenn wir vor ihm stehen, sondern, ja, mit den Worten Jeremias ausgedrückt, jeden Morgen neu. Amen. Lass uns noch beten. Vater, ich danke dir für dein Wort und ganz besonders für diesen kleinen, unscheinbaren Satz, Gott aber. Ja, du bist anders, du bist nicht wie wir, du richtest gerecht. Wir können den Menschen nur vor den Kopf schauen, aber du kannst in ihr Herz sehen. Du siehst in jedes Herz von uns und eines Tages, wenn wir vor dir stehen, dürfen wir einen gerechten Lohn empfangen. Jeden nach dem, was er in Fleisch gewirkt hat. Und Herr, ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass du ein gnädiger Gott bist, der sich über uns erbarmt. Und wir dürfen so zu dir kommen, wie wir sind. Ja, aber nicht so bleiben. Veränder du unser Herzen und hilf du uns in unserem Leben, da wo wir Hilfe brauchen. Herr, in Versuchung, so wie Lukas es uns hier gepredigt hat, Herr, schaffst du uns auch einen Ausweg und so hilfst du uns Stück für Stück durch unser Leben durch und ganz am Ende dürfen wir vor dich treten. Herr, und dich anbeten. Und dafür danke ich dir. Amen.